Ja, guten Morgen. Dieses Theaterstück, das sagt ja ganz viel. Und als ich das jetzt so live gesehen habe, vorher hatte ich es nur gelesen, habe ich gedacht, boah, da könnte man ja so viel noch draus machen. Und aus dem Wort Wahrheit könnte man echt eine Reihe bauen. Unglaublich viel. Aber ich habe heute einen Aspekt der Wahrheit rausgegriffen. Und zwar habe ich Zephania 3, die Verse 15 bis 17, für heute in den Mittelpunkt geholt. Das lese ich euch jetzt vor. Denn der Herr hat die Gerichtsurteile, die über dich verhängt wurden, aufgehoben und deine Feinde beseitigt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte und du wirst nichts Böses mehr sehen. An jenem Tag wird man Jerusalem zurufen, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir, vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Wie um alles in der Welt kommt man auf so einen Vers? Ich erzähl's euch. Vor einigen Wochen gab es einen Gottesdienst hier, der hat mit Schubladen zu tun. Viele erinnern sich mit Sicherheit dran. Ich hatte Sarah nach dem Gottesdienst erzählt, dass ich mich oft gefangen fühle in Schubladen. Andere. Und das hat mich sehr betroffen gemacht an dem Morgen und sehr bewegt. Ich will das gar nicht lange erzählen, aber am nächsten Morgen saß ich an diesem Gedanken fest und fühlte mich nicht so besonders. Da klingelt plötzlich mein Handy. Ich bekam eine Andacht über genau diesen Vers und eine Sprachnachricht von Sarah. Das hat mich wieder ziemlich bewegt, ich habe ein bisschen rumgeheult, aber da wollte ich ansetzen. Und ich wollte diesen Vers mal anders anschauen, ich wollte ihn neu verinnerlichen. Denn wenn wir uns diesen Vers aus Zephania 3 ansehen, dann geht es meiner Ansicht nach um zwei Dinge. Die Wahrheit über uns, wie wir sie sehen, wie wir uns sehen, wie wir sind und Gottes große Wahrheit über uns. Und meistens sind das sehr, sehr weit auseinanderdriftende Wahrheiten, Wahrnehmungen. Aber schauen wir Schritt für Schritt, was Gott uns durch Zephania sagen möchte. Erstens, Zephania verkündigte, der Herr hat deine Strafe weggenommen und er wird dir vergeben in seiner Liebe. Zephania redet vom Volk Gottes, aber wir dürfen hier ganz getrost uns persönlich angesprochen fühlen, da bin ich ganz sicher, denn wir sind Volk Gottes. Hier wird deutlich, Gott liebt sein Volk, also uns. Und er tut immer wieder alles, um uns zu vergeben. Und er sagt es wie hier. Wenn ich mir die Geschichte des Volkes Gottes anschaue und wie viele Predigten haben wir schon gehört, wo wir ganz klar gemerkt haben, ach du alle, und wieder haben sie versagt und wieder haben sie es nicht geglaubt und wieder und wieder und wieder. Und so war das auch hier. Gott hätte allen Grund, seinem Volk dauerhaft richtig sauer zu sein. Und auch uns dauerhaft böse zu sein. Uns auch mal spüren zu lassen, dass wir ihn enttäuschen. Die Strafe für den damaligen Ungehorsam ist und bleibt der Tod. Wir haben das schon oft gehört. Aber als ich mir so Gedanken gemacht habe, hat mich das nochmal neu getroffen, so ganz tief. Meine Strafe wäre der Tod. Ist der Tod. Würde ich vor Gericht stehen, gäbe es nur ein Urteil. Denn wir tun einfach nicht, was Gott möchte. Wir tun auch nicht, was wir tun sollten. Gott ist der Herr der Welt. Wir sind seine Geschöpfe. Er sagt, wo es lang geht und wie man gut zusammenleben kann. Die Bibel ist voll von genau diesen Dingen. Und wir... Was denken wir? Ach nö, das ist doch mal viel zu ungerecht, das finde ich nicht so richtig. Und ich bin doch wirklich in der Lage, selbst zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Ich muss es gar nicht ausführen, ihr wisst genau, was ich meine. Die ganze Bibel zeigt uns, wie wir uns benehmen sollten, wie wir leben sollten, wo wir uns anstrengen sollten, wo wir wirklich dran kämpfen sollten, was wir lassen, was wir tun sollten. Ich nenne nur mal ein paar wenige Worte. Liebevoll, friedlich, vertrauensvoll. Und die ganze Welt, unser ganzes Leben zeigt uns, so sind wir nicht. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Die Sündhaftigkeit des Menschen ist Realität. Auch nach der Sintflut zum Beispiel, als die Menschheit quasi nochmal neu begonnen hat, sagte Gott, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Mir hat es oft geholfen, wenn ich mich wieder einmal entdeckt habe beim Mistbauen, dass ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Es ist gut, dass die Sünde uns zur Erlösung zieht, dass wir jemanden suchen, der uns dabei hilft, dass wir wieder da rauskommen. Und für mich bedeutet Erlösung Jesus Christus. Dass Gott so zu uns ist, das werden wir ja nie wirklich begreifen. Also ich niemals. Warum er das tut, wie er uns anschaut, was die wirkliche Wahrheit ist. Wir werden es nicht richtig verstehen. Denn er hat ein anderes Gerechtigkeitsempfinden, als wir es haben. Gott verstehen zu wollen, zu begreifen, warum er dieses oder jenes tut, ist ein erfolgloses Unterfangen. Wir werden es nicht schaffen. Seine Gerechtigkeit hat mit unserem Gerechtigkeitsempfinden wenig bis gar nichts zu tun. Seine Gedanken, seine Wege sind weit über dem, was wir uns sie ausdenken könnten. Ein besserer Weg ist es, und daran müssen wir alle immer wieder lernen, Gott immer mehr zu vertrauen. Ich finde, das ist der einzige Weg. Aber hier ruft Zephania aus, Gott hat unsere Strafe weggenommen, denn er liebt uns trotz allem. Genauer gesagt, er hat uns die Lebensschuld abgenommen. Er hat sie selbst getragen, stellvertretend für uns. Und ja, natürlich ist es ratsam, sich immer mal vor so einen Spiegel zu stellen. Und es ist ratsam, sich zu reflektieren und anzugucken, wie man so gerade drauf ist und wie man mit Menschen umgeht und ob man nicht vielleicht das eine oder andere echt mal tun sollte. Aber nichtsdestotrotz hat Gott diese Schuld, die wir jeden Tag neu begehen, getragen. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, da toben so richtige Kämpfe in mir. Einerseits stehe ich so gerade und dann denke ich, ja, das ist okay so. Und andererseits fühle ich mich wie unter dem Teppich liegend und denke, was bist du schon wert? Gar nichts. Aber ganzheitlich das alles zusammengepackt und angeschaut, werde ich mich immer wieder bei diesem Kreuz einfinden. Immer wieder. Gott hat alles getan. Er hat es durch seinen Sohn am Kreuz getan. Die Strafe ist weg. Wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Zweitens, sagt Zephania, die Feinde sind weg. Er verkündigt, der Herr hat deine Feinde abgewendet. Gott selbst sagt, siehe, ich will mit all denen ein Ende machen, die dich bedrängen. Damals waren das menschliche Feinde, die Israel das Leben schwer machten. Gottes Boten haben keinen Zweifel dran gelassen, dass diese Bedrängnis Gottes Strafgericht an seinem Volk war. Aber nun nimmt Gott zusammen mit seiner Strafe auch noch die Feinde weg. Gilt das auch für uns? Haben wir denn eigentlich Feinde? Wer könnten denn deine Feinde sein? Vielleicht siehst du in Gedanken ja einen Feind vor dir. Oder ist es der Teufel? Oder sind es seine Machenschaften? Habe ich mich auch gefragt. Vielleicht ein paar Gedanken. Gott steht über allem. Er hat es nicht nötig, mit dem Teufel zu kämpfen. Die beiden kennen sich. Der Teufel weiß genau, wer und wie Gott ist. Und der Teufel kann immer nur das tun, was Gott ihn tun lässt. Das ist für mich ehrlich gesagt manchmal schwer verständlich. Am Ende der Zeit wird der Teufel und seine Gefolgschaft an den Ort kommen, wo sie hingehören. Und was für mich wirklich sehr wichtig ist, Gott hat keinen Gegner im Teufel. Nichts und niemand steht auf der Ebene Gottes. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Information für diese Momente, wo wir denken, er hat die Welt in der Hand. Nein, nichts und niemand steht auf der Ebene Gottes. Ich weiß, dass man die Macht des Teufels nicht unterschätzen sollte. Aber darüber sollte in dicken, fetten Lettern stehen: Durch Christus wissen wir, dass die Feinde keine Macht über uns haben. Sie sind ein für alle Mal besiegt durch seine Auferstehung von den Toten. Und noch eine Sache. Nicht überall, wo Teufel draufsteht, ist auch Teufel drin. Astrologen, Hellseher, Wahrsager, Geistheiler wollen in der Regel unser Geld. Bei genauem Hinsehen stehen die wenigsten von ihnen tatsächlich in Kontakt mit dem Bösewicht. Wo Christen sich fürchten, wenn sie von Märchen, von Fantasy, Harry Potter, Biene Maya oder Pumuckl hören oder man Angst vor Gartenzwergen oder den Butterstatuen des Nachbarn hat, wird man kaum in echten Kampf mit unsichtbaren Mächten erfolgreich sein. Andere Religionen, alternative Heilverfahren, Fastnacht, Zauberer, Kampfsportarten oder Yoga pauschal zu verteufeln, finde ich problematisch. Und meistens zeugt es von einer großen Angst, die wir nicht nötig haben. Und Angst und Unwissenheit sind keine guten Ratgeber. Darum rät die Bibel hinsichtlich der unsichtbaren Welt stets zur Prüfung, Beurteilung und Unterscheidung. Wir können seine Machenschaften entlarven. Wer genau hinsieht wird und angstfrei prüft, wird erkennen, was wirklich teuflisch ist oder was nur so aussieht. Vergessen wir also nie, wir verkündigen Jesus Christus, nicht den Teufel. Und schauen wir uns doch an, die allermeisten Kämpfe führen wir weder mit dem Teufel noch mit irgendwelchen Dämonen, sondern mit uns selbst. Und oft auch mit unseren Mitmenschen. Zwischenmenschliche Herausforderungen haben nichts mit der unsichtbaren Welt zu tun. Der Teufel ist ein geschaffenes Engelwesen und von daher ist er begrenzt. Er kann nicht unsere Gedanken lesen und er respektiert unseren Willen. Das ist wichtig zu wissen. Über Gott steht niemand. Die Feinde sind weg, besiegt. Wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Drittens, die Furcht ist weg. Zephania verkündigte, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken und du musst dich vor keinem Urteil mehr fürchten. Ja, das ist ja eigentlich selbstverständlich. Wenn Gottes Strafe weg ist und wenn die Feinde weg sind, dann gibt es auch keinen Grund mehr zur Furcht. Und dennoch, wir spüren sie doch, die Angst, auch wenn wir eigentlich gar keinen Grund dazu hätten. Irgendwo habe ich mal gehört, die Angst ist wie Rauch, der noch eine Zeit lang über verloschenem Feuer steht. Und ich weiß, Angst ist ein großer Gegner. Ihn zu besiegen braucht Gespräch, Gebet, Zeit und eine Entscheidung. Und die Worte aus dem Bibelvers, vielleicht habt ihr es im Kopf, lass deine Hände nicht sinken, das bedeutet für mich, bete, lobe, bleib dran auch in der Angst. Die Angst geht nicht einfach. Wir müssen dafür was tun. Damals, in der Zeit der Bibel, erhob man die Hände zum Lob und gab damit Gott die Ehre. Wir sind da oft verstockter, Westerwälder, und meinen, das brauchen wir ja alles nicht. Aber die Hände zu erheben, bedeutet Gott etwas. Sonst würde es hier nicht stehen. Bleiben wir in unseren persönlichen Umständen, egal wie sie sein mögen, bereit, Gott zu loben, auch mitten in der Angst und in der Sorge. Das ging den ersten Jüngern so, das geht uns so. Und vielleicht hilft es, zum tausendsten Male den Vers aus Johannes 16 zu hören. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aller Anlass zur Angst ist weg, wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Viertens, Gott ist da. Zephania verkündigte, der Herr, der König Israels ist bei dir. Der Herr, dein Gott, ist bei dir, dein starker Heiland. Gott selbst kommt, er besucht sein Volk. So haben es die Propheten versprochen und so ist es geschehen. Und wir wissen das, oder? An Weihnachten, er ist zur Welt gekommen. Da hören wir es ganz oft, Immanuel, Gott mit uns. Er ist gekommen, um hier zu sein. Er ist gekommen, um Heiland zu werden. Er hat alles aufgegeben, sein Reich, seine Stellung, seinen Thron, seine Krone, den Himmel und auch diese göttlich sichtbare Nähe zu seinem Vater. Alles, um uns zu dienen, bis hin zum Kreuz. Wir sind Erlöste. Wir sind Erlöste durch seinen Tod und seine Auferstehung. Und nicht zu vergessen, er ist nicht nur gekommen, er ist gekommen, um zu bleiben. Er spricht, er zeigt sich durch seinen Heiligen Geist, er zeigt sich durch sein Wort. Gott ist uns nah. Im Gebet können wir ihn jederzeit ansprechen. Wir müssen nicht suchen, wo ist was auch immer oder ein Teppich oder whatever. Gott ist da, immer, ansprechbar immer. Wir sind umgeben von Zeichen seiner unglaublichen Liebe. Gott ist da, wenn das kein Grund zum Jubeln ist. Also nochmal, wir haben allen Grund zu jubeln, uns zu freuen und laut zu singen. Aber es wird noch besser. Denn auch hier steht, auch Gott im Himmel jauchzt und jubelt mit all seinen Engeln über dich. Stellt euch das vor. Stellt euch das bitte mal kurz vor. Gott jubelt mit all seinen Engeln. Wie viele Engel wird es geben? Keine Ahnung. 100.000, 10.000, 100 Millionen. Ein Fußballstadion mit 80.000 jubeln, dann fliegen mir die Ohren weg. Ich glaube, es gibt ein paar mehr Engel. Stellen wir uns eine Legion von Engeln vor und Gott, der über mich jubelt, einfach nur, weil ich bin, sein bin. Begeistert freut er sich an dir. Damit bist du gemeint, jeder Einzelne. Du ganz persönlich. Gott freut sich über dir und jubelt über dich. Vor Liebe, und jetzt kommt ein Satz, fällt mir richtig schwer. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Lasst euch das bitte mal auf der Zunge zergehen. Vor Liebe zu dir ist Gott sprachlos ergriffen. Und doch jubelt er mit lauten Jubelrufen. Was kann man da noch hinzufügen? Gott sieht dich und mich anders, als wir es jemals denken könnten. Er sieht nicht den Einzelnen und die Fehler und die Frau, die zu viel arbeitet und die mit dem Alkoholproblem oder. Er sieht was ganz anderes. Das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Er sieht das hier, das Herz. Und ich erinnere mich an eine Begegnung mit einem augenscheinlich schwierigen, unsympathischen Typ. Und wir kamen ins Gespräch, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, habe einfach gebabbelt. Und ich merke plötzlich, er spricht über was, was ich gut kenne, über Jesus. Und wir beide haben uns als Geschwister entpuppt. Und ich habe gedacht, boah, wenn ich doch ein bisschen mehr wie Jesus sein könnte, der sofort das Herz sieht und nicht immer außen alles oder was auch immer. Scheiß Schubladen, habe ich gedacht. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Gott mich so sieht ohne mein Außen, ohne mein Tun, ohne das, was ich denke. Und doch sagt er, er jubelt über mich, er jubelt über dich. Gott ist anders. Er sieht anders auf uns, als wir es tun. Das macht mir dieser Vers klar. Ich finde es verrückt. Wir Menschen dürfen und sollen uns über Gott freuen. Und Gott freut sich über uns Menschen. Gott hat unendlich viel für uns getan. Er ist der Mittelpunkt dieser Freude und der Grund dieser Freude ist die Rettung auf ewig. Also ist es Jesus, über den wir jubeln dürfen. Denn er hat das geschafft, was im Himmel und auf Erden Jubel hervorruft. Die Strafe ist weg, die Feinde sind weg, die Furcht ist weg, Gott ist da und will uns nie mehr verlassen. Ich habe mir vorgestern ein Shirt gekauft. Ist eigentlich so ein bisschen modern, gell? Aber heute Morgen habe ich gedacht, das musst du anziehen. Ich bin Gottes Lieblingsmensch. Du auch, das ist das Coole daran. Deswegen bin ich so froh, dass Gott diese Worte in seinem Wort verankert hat. Und ich möchte diese Verse einfach nochmal lesen, damit die bei euch auch drin bleiben. Der Herr, dein Gott, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du eine andere Wahrheit über uns hast, als wir sie oft selbst haben. Wir sind oft beladen mit dieser Scham, wir sind beladen mit Schuld und wir lassen die uns so schlecht abnehmen. Wir halten die manchmal so gerne fest. Aber du bist anders. Du sagst, ich nehme das alles weg von euch. Die Furcht, die Scham, die Angst, die Feinde. Du hast das alles getragen am Kreuz. Und Herr, ich danke dir so sehr dafür, dass du diesen Weg gegangen bist. Ich danke dir so sehr, dass du dieses Opfer gebracht hast. Ich danke dir so sehr, dass du den Himmel verlassen hast, um zu dienen. Und ich danke dir, Herr, dass wir uns bei dir und an dir ein Beispiel nehmen dürfen, um so zu leben, wie du es möchtest. Und wir brauchen deine Hilfe jeden Tag neu. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Wir brauchen jeden Tag neuen Mut, ins Leben zu gehen und Dinge zu ändern an uns, in Gesprächen, was auch immer. Herr, wir brauchen dich. Und deswegen danke ich dir, Herr, dass wir das hier erleben dürfen, dass wir in deinem Wort erkennen dürfen, dass du das möglich machst. Denn du bist hier, du bist hergekommen, um hier zu bleiben. Und wir dürfen mit dir reden und du bist hier mitten unter uns und du hörst. Und du siehst jeden Einzelnen und du siehst in unsere Herzen, du weißt, wie es uns geht, da wo wir jetzt gerade denken, boah, nee, Kacke, kann ich nicht. Oder wo wir denken, Herr, bitte hilf uns. Oder ich habe so eine Angst, ich kann nicht anders. Bitte hilf uns. Nimm uns an die Hand. Zeig uns den Weg hinaus, Herr, in diesen Jubel, dass wir mit dir unterwegs sind, dem Anfänger, dem Vollender des Glaubens, dem, der bei uns ist, der uns liebt, der alles getan hat und der die Macht über alles hat. Danke, dass wir dich haben dürfen und dass du mit in unserem Leben nicht nur eine Rolle spielst, sondern dass du der Herr bist. Amen.